Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und herzlich willkommen auf der Ostersuche. Wir suchen immer noch Ostern neu erleben, wollen wir gemeinsam tun. Und Ostersuche, das ist ja unser Stichwort. Dani hat schon gesagt, jeden Sonntag suchen wir etwas anderes. Und wir machen uns grundsätzlich auf die Suche, Ostern neu zu erleben. Und das können wir nur, indem wir eigentlich die Hauptperson suchen von Ostern, nämlich Jesus selbst. Jesus war ja und ist eine Person, die schon viel gesucht worden ist. Und das nicht nur von Menschen, die jetzt über die Jahrhunderte gelebt haben, die sich immer wieder auf die Suche nach Glaube gemacht haben, nach der Wahrheit oder nach Liebe, sondern auch ganz konkret von Menschen, die damals mit Jesus hier auf der Erde unterwegs waren. Die Bibel berichtet uns nämlich tatsächlich von einigen Begebenheiten, wo Jesus irgendwie nicht mehr da war und Leute ihn gesucht haben. Zum Beispiel die sogenannte Speisung der 5000, wo Jesus die große Menschenmasse satt gemacht hat, mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und es war natürlich das Highlight schlechthin und dann war er plötzlich weg. Und dann heißt es, dass die Menschen ihn gesucht haben. Ja, er war nicht da. Oder wenn wir jetzt mal vorspulen, heute ging es ja auch schon ganz viel um Ostern und das leere Grab. Ja, da war zuerst mal ein leeres Grab und Jesus war weg. Und irgendwie hat er sich ja auch nur speziellen Menschen gezeigt. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, sucht. Sucht. Das heißt also, dass Jesus anscheinend nicht immer im ganz Offensichtlichen ist, vielleicht auch nicht immer am lautesten schreit in unserem Leben, sondern gesucht werden will. Aber das Erleichternde dabei ist, dass Jesus selbst die Zusage macht, dass er sich finden lässt. Und ich lese jetzt nicht die Stelle aus Jeremia vor, aber eine andere Bibelstelle aus Matthäus 7, Vers 8. Und der Thomas darf das gern mal an die Wand schmeißen. Genau, wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ich finde das echt eine super Zusage, die Jesus uns da macht. Er hat ein Versprechen an uns, wenn wir bitten, werden wir erhalten. Wenn wir suchen, werden wir finden. Und wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan werden. Jesus war ja ungefähr 3 Jahre so als der Wanderprediger, als Rabbi unterwegs. Und tatsächlich in den meisten Fällen wollte er ja gar nicht so großartig entdeckt werden. Ich habe mich früher immer über diese Bibelstellen total gewundert, wenn Jesus Menschen geheilt hat und dann immer so nach dem Motto gesagt, ja, aber sagt niemandem was davon. Und ich dachte mir, Mensch, warum denn eigentlich? Ich habe da jetzt meine eigene Theorie, aber die ist jetzt nicht heute Thema. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mich nachher fragen. Aber tatsächlich ist ja die Begebenheit, die wir heute anschauen, nämlich die Begebenheit an Palmsonntag, fällt da ja total aus dem Rahmen. Nämlich da macht Jesus ja genau das Gegenteil. Da zeigt er sich in aller Öffentlichkeit, der versteckt sich nicht, sondern irgendwie präsentiert er sich ja schon fast auf diesem Esel und er reitet da nach Jerusalem ein. An Palmsonntag war vieles anders. Und wir wollen den Bibeltext einmal zusammen lesen aus Johannes 12. Und jetzt darf der Thomas, genau, du musst immer nach und nach weiterklicken. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchtet euch nicht, Volk Israel, sieh, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. die Leute in der Menge, die sie gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: So bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. An Palmsonntag versteckt sich Jesus offensichtlich nicht. Er zieht für alle sichtbar in Jerusalem ein und da entsteht ein riesiger Tumult. So, Jesus hatte kurz davor Lazarus auferweckt. Das ist natürlich, ja, das passiert jetzt nicht jeden Tag. Und das, so eine Nachricht verbreitet sich ja sehr schnell. Und jetzt merken die Menschen, da kommt dieser Jesus und alle strömen hin. Da waren vielleicht ganz viele, die hatten ihn schon mal erlebt, schon mal gesehen und manche noch gar nicht. Und sie wollten mal schauen, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Leute da: Ja, da ist Jesus, komm, da müssen wir schnell hin. Und sie mussten ihn nicht suchen, sondern einfach nur der Masse der Menschen hinterherlaufen. Suchen muss man an diesem Tag Jesus offensichtlich nicht. Aber es ist, als ob die Menschen ja doch etwas suchen. Sie rufen hier etwas, und das darfst du auch mal, sie rufen einen Ausspruch, der sehr ähnlich wie mein Name klingt. Hosianna. Hosianna rufen sie. Was heißt es eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt einfach mal so, vielleicht wissen das von euch manche schon, aber wenn ihr jetzt kein theologisches Grundwissen habt, da denkt man doch irgendwie so an Ausrufe wie: Gelobt sei Gott, Halleluja, Ehre sei Gott. Das passt doch irgendwie da gut mit rein, Hosianna. Und man denkt an ganz viele Lobpreislieder, wo dieses Hosianna oder Hosanna vorkommt. Hosianna klingt so nach Lobpreis. Und vielleicht würden das auch viele von euch sagen, es hat irgendwas mit Lobpreis zu tun. Und eigentlich passt es ja auch sehr gut in die Geschichte, weil Jesus zieht ja feierlich ein, Leute strömen zu ihm, wedeln mit den Palmzweigen und da ist irgendwie so Hosianna, so ein perfekter Fangesang oder so Hosianna und dann irgendwie passt es doch dazu. Aber Hosianna ist tatsächlich mehr als Lobpreis. Hosianna bedeutet wörtlich übersetzt: Hilf doch. Hosianna ist also eigentlich in erster Linie kein Lobpreis, sondern ein Hilferuf. Die Menschen, die hier Jesus entgegenkommen und ihn so eindrücklich begrüßen, die rufen ihm nicht nur einfach was zu, sondern sie rufen ihn eigentlich an. Sie bitten um Hilfe. Das heißt, diese Menschen, die haben sich etwas erhofft. Sie sehen, Jesus kommt und jetzt steigt die Hoffnung. Jetzt kommt dieser Messias. Wir machen uns heute auf die Suche nach dem Messias. Und jetzt ist dieser Mann da und in ihn steigt dieser Wunsch: Hosianna, hilf doch, jetzt hilf uns doch. Die Menschen mussten Jesus nicht mehr suchen, aber sie suchten danach, dass Jesus ihnen hilft, dass Jesus ihnen ihre Erwartungen erfüllt, dass er ihre Wünsche erfüllt, ihre Hoffnung stillt, ihre Bitten erhört. Und weil sie von Jesus, dem Messias, etwas erwartet haben, deswegen haben sie auf ihn gewartet. Und jetzt ist anscheinend dieser Tag gekommen und dieser Messias zieht ein und er ist da. Interessanterweise wählt ja Jesus auch sehr bewusst diesen Tag. Das war die Zeit, wo das Passafest gefeiert worden ist in Jerusalem und Jerusalem war brechend voll mit Menschen. Und genau da zieht Jesus ein. Es ist kein Einzug in so einer kleinen Versammlung der ganz frommen Leute. Er zieht auch nicht irgendwie so an einen Ort der Einöde oder in eine besonders tolle Gemeinde oder Synagoge, sondern er zieht in Jerusalem ein, sichtbar für alle Menschen, die da waren. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Menschen da waren, aber auch sehr unterschiedliche Menschen. Ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen und unterschiedlichen Gedanken und Erwartungen. So, wer ist jetzt alles in Jerusalem anzutreffen? Und ich möchte euch heute Morgen einladen, der Thomas darf mal das nächste Bild. Ich habe zu Hause wieder ein bisschen gemalt, so wie ich das halt kann. Und ich lade euch ein, jetzt euch auf was einzulassen, das steht natürlich nicht so in der Bibel, gell? Aber ich habe mal überlegt, was für Personentypen waren da denn so in Jerusalem anzutreffen, die so oder so ähnlich in Jerusalem gewesen sein könnten. Und zwar haben wir einmal den Lukas, da oben den Franz, den Romulus und die Rahel. Und wir gehen mal gemeinsam die einzelnen Personen durch. Der Lukas, der sieht so richtig begeistert aus. Der Lukas ist eine Person, die ist schon lange mit Jesus unterwegs. Ein enger Vertrauter. Und er kriegt mit, Jesus kommt jetzt nach Jerusalem rein und er rennt zum Stadttor. Er will als erstes da sein. Und er hat sich so viele Palmzweige gesammelt, dass er sie eigentlich schon nicht mehr tragen kann. Er will es irgendwie richtig machen und besonders gut, weil da kommt ja Jesus. Er hat alles für ihn gegeben. Er hat alles stehen und liegen gelassen, um ihm zu dienen. So, und so drängelt er sich vor, das ist ihm auch egal, was für Leute da stehen. Er ist ja hier der VIP, er kennt Jesus, lass mich mal vorbei, ich kenne Jesus. Ich bin sein Bro, oder wie auch immer, wenn man es heute sagen würde. Und er weiß, er gehört zu Jesus und er schreit, Hosianna! Und er, vielleicht ist er einer der Ersten, der das schreit und der Anführer, der diesen Gesang oder dieses Rufen anleitet. Das Stichwort von Lukas ist klare Erwartung. Denn warum schreit denn Lukas Hosianna? Warum schreit er, hilf mir? Lukas ist ein Jude. Und die Juden damals haben sich nach Befreiung gesehnt. Und seine Erwartung an diesen Messias ist super klar definiert. Nämlich, Jesus soll der Unterdrückung der Römer ein Ende setzen. Jesus soll der König sein, der König über Jerusalem, der König der Juden. Eine klare Erwartung. Vielleicht kannst du Lukas Erwartung nachempfinden oder dich ein bisschen hinein versetzen, weil viele von uns sind ja auch schon länger mit Jesus unterwegs und würden auch sagen, ich kenne Jesus, ich gehöre zu ihm, ich möchte ihm dienen und ich glaube, dass durch Jesus alle Dinge möglich sind. Und deswegen sind auch unsere Erwartungen groß und das ist gut, weil Jesus ist mächtig zu helfen und einzugreifen. Und in manchen Dingen sehnen wir uns vielleicht auch nach Befreiung. Jetzt natürlich nicht nach Befreiung von den Römern, aber vielleicht von gewissen Umständen, von Krankheit, von Schwierigkeiten, von Problemen, von Dingen, die uns beschäftigen in unserem Alltag, von irgendeiner Not. Und wir haben auch immer wieder einen Hilferuf, ein Hosianna, was wir Jesus bringen. Und vielleicht geht es dir auch so wie Lukas, dass du das ganz klar definierst. Weil manchmal wissen wir ja ganz genau, wie Jesus eingreifen muss, damit uns geholfen ist. So ging es auch diesem Lukas. Er wusste, der Messias muss uns von den Römern befreien. Das ist die einzige Lösung, das ist sein Plan. Aber vielleicht war es doch etwas anders. Dann haben wir eine Frau, die Rahel. Die sieht schon ein bisschen zögerlicher aus, aber sie lächelt noch. Ihr Stichwort lautet interessiert. In Jerusalem waren ja nicht nur Juden, die mit Jesus schon unterwegs waren, das waren ja eigentlich schon die wenigsten, sondern da waren ja ganz viele, die eigentlich nur da waren, um dieses Passafest zu feiern. Und so wie jedes Jahr macht sich Rahel auf den Weg, weil das macht man ja so als ordentlicher Jude. Außerdem ist es doch schön, alle wiederzusehen und Bekannte zu treffen, gemeinsam zu feiern. Und dann kriegt sie plötzlich mit, dass dieser Jesus auch nach Jerusalem kommt. So, dieser Jesus, von dem hat sie schon manches gehört und sie weiß auch, dass viele an ihn glauben. Und anscheinend hat er ein Wunder verbracht und hat einen toten Mann zum Leben wieder erweckt. Jesus scheint also doch nicht so uninteressant zu sein und sie interessiert sich dafür. Eine Rahel heutzutage wäre vielleicht so ein ganz normaler Gottesdienstbesucher. Also wie man sagen kann, normaler Gottesdienstbesucher. So jemand, der sagt, naja, an Ostern geht man doch in die Kirche. Es gehört sich doch so, ist doch schön. Oder vielleicht ist auch einfach schön, in die Gemeinde zu gehen. Das ist doch nett da mit den allen. Dabei sein ist alles. So ganz genau will sie es vielleicht nicht wissen, aber sie ist schon mal dabei. Und dann sind da Leute, die reden ständig von Jesus. Und ständig davon, dass Jesus irgendwie bei uns ist und was richtig mit uns zu tun haben will. Aber irgendwie so ganz nach vorne drängen da und so ganz deutlich mit den Palmenzweigen schwingen, das will sie eigentlich nicht. Weil was ist denn, wenn Jesus sie so wirklich anschaut? Was wird er denn dann zu ihr sagen? Oder muss sie vielleicht sogar was ändern? Sie weiß nicht, was passiert, wenn ich mich tatsächlich auf Jesus einlassen würde. Was wird denn dann passieren? Und sie hat vielleicht ein bisschen Angst davor. Aber sie ist interessiert. Es juckt ihr doch irgendwie unter den Nägeln. Ist dieser Jesus wirklich so, wie manche ihn erleben? Und dann schleicht sie sich vielleicht ganz leise davor und lässt sich so mit reinnehmen in dieses Hosianna und vielleicht hebt sie dann doch mal ihren Arm mit den Palmzweigen und sagt ganz leise, Hosianna. Was sind jetzt die Erwartungen von Rahel? Vielleicht möchte sie eigentlich tief in ihrem Herzen gern verstehen, wer Jesus wirklich ist. Alle reden davon, dass sie Jesus erleben und irgendwie wird sie es auch mal gern. Alle reden davon, dass sie Gottes Stimme hören und sie hat keine Ahnung, wie das geht. Und ihr Hosianna ist ein Hilferuf vielleicht. Herr, begegne mir doch auch mal. Ich will, dass du dich auch mir zeigst. In Jerusalem gibt es aber nicht nur Lukas und Rahel, sondern es sind Tausende, die Jesus zurufen. Manche rennen schnell hin, manche sind langsam, manche zögerlich, manche übereifrig, aber viele sind da mit Erwartungen, was dieser Jesus denn jetzt für sie tun soll. So, da sind aber auch andere. Da ist zum Beispiel der Romulus, ein Römer. Sieht man doch, oder, dass es ein Römer ist, oder? Ich hoffe, das sieht man gut, okay. So, die Römer, die sehen jetzt, Mensch, was machen die Juden denn da? Gell? Und ich stelle mir die Römer vor, so, die waren ja dazu da, sich zu kümmern, dass da alles nach seiner Ordnung hat und die Juden da jetzt nicht vollkommen durchdrehen und dass es da keinen Aufruhr gibt. Und er sieht diese Situation und er wundert sich total über diesen Aufruhr, über diese Aufregung. Vielleicht denkt er sowas wie, jetzt mal ganz langsam. Also, habt mal nicht so viel Erwartung an einen Menschen. So, setzt mal jetzt nicht eure ganze Hoffnung auf diese eine Person, das ist einfach nur ein einfacher Mann, der halt auch wieder einer, der behauptet, er wäre der Messias. Weil Jesus war ja tatsächlich nicht der Erste, der behauptet hat, er wäre Messias. So, das heißt, die Römer haben schon gewusst, naja, da taucht halt immer mal wieder einer auf, der halt ein religiöser Spinner ist. Er denkt vielleicht, ach komm, der soll helfen, auf dem kleinen Esel kommt er rein. So, hat noch nicht mal eine Waffe dabei. Was will der denn bewirken? Und vielleicht denkt so jemand, ist schon in Ordnung, wenn man so ein bisschen religiös ist, lass sie doch so ein bisschen ihren religiöses Festle feiern. Aber so fanatisch, wie die durchdrehen, das ist doch irgendwie übertrieben. Das ist doch komisch, das ist irgendwie zu krass. Retter der Welt, als ob das jemand von sich behaupten könnte. Romulus hat keine Erwartung an Jesus, oder? Er kommt ohne Erwartung. Es gibt viele Menschen, die haben keine Erwartung an Jesus, weil sie denken, was soll der denn schon bewirken? Das ist doch einfach nur irgendjemand. Aber habe ich Erwartung an Jesus? Ich sag mal so, ein religiöser Romulus würde vielleicht denken, naja, Jesus macht doch eh, was er will. Gott tut doch eh, was er will. Warum soll ich eigentlich noch beten? Warum soll ich überhaupt noch bitten? Macht das wirklich einen Unterschied? Beeindrucke ich Gott irgendwie durch mein Gebet? Er hat doch eh so den Masterplan. Dann habe ich noch jemand Viertes, den Franz. Franz ist heute nicht da. Ja, ich habe schon gedacht, was er sagt, aber schreibt mal ja mit PH, weil das ist ein Pharisäer. Ein Pharisäer Franz. Sein Stichwort ist anmaßend. Anmaßend. Er stört sich total, dass die Leute so durchdrehen. Und er sagt, das ist doch alles so geplant. Da besitzt dieser Wanderprediger tatsächlich die Frechheit, sich so zu verhalten. Und die Pharisäer haben ja gewusst, was in den alten Schriften steht. Und er sagt, das hat er doch mit Absicht gemacht, dass er sich jetzt so ein Eselsfohlen nimmt. Und er denkt an diese Schriftstelle, und die habe ich euch auch mitgebracht, aus Zacharia. Darfst du einmal weiterklicken, Thomas? Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Und der Franz denkt, was für eine Gotteslästerung. Da kommt der Jesus und gibt sich jetzt als Retter aus. Was wird ein heutiger Franz denken? Vielleicht wird er denken, anmaßen, da fällt den Christen ein, zu behaupten, sie hätten recht. Und sie hätten die einzige Wahrheit. Das ist doch anmaßend. Da geben sich die Christen so aus, als hätten sie den Retter der Welt kennengelernt. Als ob das so einfach gehen würde. Als ob man es reichen würde, wenn man einfach an diesen Jesus glaubt und plötzlich hat man ewiges Leben. Das ist doch viel zu einfach. Und ich habe auch wieder die christliche Variante mitgebracht. Ein christlicher Franz würde denken, anmaßend, es ist doch anmaßend, dass ich denke, Gott würde mich hören. Gott ist doch viel zu groß, dass er mich sieht, mich unter Milliarden von Menschen und dass er genau auf das hört, was ich ihm sage. Was bilde ich mir eigentlich ein, wenn ich denke, dass Gott mich sieht und mich liebt und mir helfen möchte? Da schon mal weiter. Diese vier Menschen, die sind alle Teil von Palmsonntag. Und da waren da sicherlich ganz viele andere Typen von Menschen auch noch an diesem Tag da. Aber interessant ist ja, jetzt ist Jesus und er sieht ja all diese Menschen. Und er spürt auch die Erwartungen, er sieht denen ja ins Herz. So, wie ist denn Jesus jetzt mit diesen Erwartungen umgegangen und mit diesen Gedanken? Hat Jesus die Erwartung eines Lukas erfüllt? Lukas Erwartung war ja klar definiert. Er wollte Jesus, räum mal auf hier in Jerusalem. Zuerst vielleicht einmal die Römer raus und dann setz dich auf den Thron, in den Tempel und so. Ne? Das war ja seine Erwartung. Hat Jesus seine Erwartung erfüllt? Nicht so wirklich. Aber irgendwie ja auch schon. Also vielleicht nicht so ganz klar, gell? Also nicht so definiert, wie der Lukas das gesagt hat. Aber Jesus hat ja tatsächlich Befreiung gebracht. Jesus befreite aber nicht von der Unterdrückung der Römer, zumindest nicht so, wie Lukas sich das vorgestellt hat. Aber seine Befreiung war viel grundlegender und weltverändernd. Nicht nur Epochen verändert, indem er halt mal die Römer beseitigt hat, sondern etwas, was die ganze Menschheitsgeschichte betrifft. Es war keine oberflächliche Befreiung. Sein Plan war viel größer, als es sich ein Lukas hätte vorstellen können. Weil Lukas war auch nur ein Mann seiner Zeit, der das eben gesehen hat, was jetzt gerade so um ihn herum passiert ist. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wir sehen halt das, was offensichtlich jetzt bei uns gerade so los ist. Aber Gottes weite Gedanken, die weit über unser eigenes Leben sogar hinaus sind, die können wir ja gar nicht erfassen. Jesus hört unsere Bitten, er sieht unsere Erwartungen und Hoffnungen. Aber vielleicht ist sein Plan manchmal für dich anders. als du dir das vorstellst. Vielleicht sogar größer, grundlegender. Dein Wille geschehe, das betet Jesus ja auch in dieser Osterzeit an verschiedenen Stellen. Weil er weiß, Gottes Wille, der Wille seines Vaters, ist viel besser und umfassender als sein eigener. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Wir dürfen mit Erwartung zu Jesus beten, aber wir dürfen ihm auch vertrauen, dass seine Wege besser sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Die Rahel hat Jesus ihre Erwartungen erfüllt. Wir wissen ja, dass viele von diesen feiernden Juden Hosianna geschrien haben. Und einen Tag später schrien viele von diesen Juden, kreuzigt ihn. Wenn wir uns so reinversetzen in so eine Rahel oder in die Menschen, die damals, wieso sind die so schnell umgeschwenkt, oder? Warum haben die so schnell ihre Meinung geändert? Vielleicht hat die Rahel als Stellvertreterin für diese Gruppe sich was Kurzfristiges gewünscht, dass Jesus jetzt kurzfristig mal irgendwie alles besser macht. Ein kurzfristiges Erlebnis und dann ist gar nicht so passiert. Dann ging es irgendwie doch normal weiter für sie und dann war die Enttäuschung groß. Ach, ist er doch nicht so, wie ich gedacht habe. Und so ist sie vielleicht eine, die nachher kreuzigt ihn geschrien hat, weil Jesus ihr nicht so schnell und so begegnet ist, wie sie es gern gewünscht hätte. Vielleicht hat Rahel sich aber auch ganz anders verhalten. Vielleicht waren da auch Menschen dabei, die sich nicht abhängig gemacht haben von der Masse an Menschen, sondern die nicht aufgehört haben, Jesus zu suchen. Und wir haben schon gehört, wenn Menschen Jesus suchen, werden sie ihn finden, wenn man dranbleibt. Und für uns heißt es, dass es sich lohnt, an der Suche dran zu bleiben, auch an der Suche Gott zu begegnen. Manchmal wünschen wir uns ja so gern eine Antwort und dann ist irgendwie, das geht mir auch so oft so, man will irgendwie eine Antwort oder irgendwie, wie geht's weiter und dann setzen wir uns hin so und dann strengen wir uns ganz arg an, dass Jesus zu uns spricht und uns begegnet, so als wenn das so ein To-Do-Liste, also ich liebe ja To-Do-Listen, ne? Aber das so, ah ja, okay, abgehakt. Aber ich glaube, die Suche nach Gottes Gegenwart, es funktioniert anders. Und da lohnt es sich, immer wieder dran zu bleiben und es nicht als einen Punkt zu sehen, den wir halt abhaken und jetzt haben wir es erledigt und jetzt geht's weiter. Gib die Suche nicht auf. Jesus verspricht, sich finden zu lassen. Und dann haben wir ja diesen Romulus, den ohne Erwartungen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, ja gut, die ersten zwei, gell, die sind ja so christlich angetatscht, da können wir alle mit was mit anfangen. Aber ich dachte so, die anderen zwei, ja, weiß auch nicht. Aber tatsächlich konnte ich mich sehr gut mit den Romulus identifizieren. Und zwar warum? Weil ich mich tatsächlich gefragt habe, wie viel Erwartung habe ich denn überhaupt noch an Jesus? Weil ich ertappe mich tatsächlich sehr oft bei den Gedanken dabei, ah ja, Gott wird schon richten. Also so dieses, irgendwie schon dieses Vertrauensvolle, aber was so einen Schritt zu weit geht, könnt ihr mir vielleicht nachvollziehen. Also so dieses, ah ja, Gott macht eh, was er will und so. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr beten, das wird schon irgendwie so alles kommen. Erwarte ich wirklich, dass Gott verändert, dass er eingreift, dass er Wunder tut, dass er Menschen begegnet und zwar durch mein Leben in meinem Alltag? Und bete ich intensiv dafür, weil ich die Erwartung habe, dass Gott mein Gebet benutzen will, um das zu tun? Ich glaube daran, dass Gott wirkt und souverän ist, aber ich möchte mich auch wirklich herausfordern lassen, wenn Gottes Wort uns ganz klar sagt, bittet. Bittet und es wird euch gegeben. Wir sollen nicht nur abwarten, was Gott halt einfach so tut, sondern wir sind herausgefordert, mit ihm das Gespräch zu suchen und ihm wirklich unser Hosianna, unser Hilf doch, ihm entgegenzurufen. Da haben wir noch den Franz, der hatte auch keine Erwartung an Jesus. Und ich finde es faszinierend, wie Jesus immer wieder, wenn wir das anschauen, so gut damit umgehen konnte, dass Leute eben nicht alle ihn so toll fanden. Irgendwie konnte er gut damit umgehen. Jesus war an diesem Tag nicht auf Palmzweige angewiesen. Auch nicht auf die Jubelrufe. Selbst wenn niemand ihn erwartet hätte, wenn es mucksmäuschenstill gewesen wäre, Jesus wäre trotzdem gekommen. Er hat trotzdem, wer nach Jerusalem gekommen hätte, sein Werk vollendet am Kreuz. Was passiert, wenn wir Jesus gar nicht suchen? Ich bin mir sicher, wenn, und es gibt viele Menschen, die nicht Jesus suchen, das wissen wir, Gott ist immer auf der Suche. Und es ist so schön und es zeigt so sehr das Herz Gottes. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das heißt, nicht nur wir machen uns auf die Suche, sondern Jesus ist ständig auf der Suche nach Menschen. Er zwingt niemanden, aber er wirbt um jedes Herz. Er möchte auf uns zukommen. Er möchte bei jedem einziehen, so wie er an diesem Tag nach Jerusalem eingezogen ist. Er ist da, er wartet. Und selbst wenn wir keine Erwartung haben, er wartet auf uns. Und diese Osterzeit, das haben wir noch eine Woche, wo wir uns darauf vorbereiten können, ist eine Einladung an jeden Menschen, sich neu darauf einzulassen. Manchmal fällt es uns ja gar nicht so leicht, Hosianna, Jesus, dieses Hosianna zuzurufen, denn dieser Ruf, hilf doch, ist eben wie ja doch ein Lobpreis. Weil wer Hosianna ruft, wer zu Jesus sagt, hilf mir doch, der geht ja auch irgendwie davon aus, dass Jesus ihn hören kann. Sonst würde er es ja nicht machen. Dieser Ruf, den wir dann sagen, der setzt ja voraus, dass wir glauben, dass Jesus den Ruf auch wirklich erfüllen kann. Dass Jesus uns helfen kann in unserer Not, in unserer Situation. Das heißt, wenn wir rufen, vertrauen wir darauf, dass Jesus weiß, was wir meinen und wie er uns helfen kann. Ich glaube, dass Jesus sich gefreut hat an diesem Tag über die Menschen, die das gerufen haben, auch wenn er wahrscheinlich gewusst hat, diese Meinung wird nicht bei allen gleich bleiben. Aber ich bin mir auch sicher, Jesus freut sich, wenn wir es immer noch tun, wenn wir ihm zurufen und ihn anrufen. Hosianna drückt Vertrauen aus. Mit diesem Ruf wird geglaubt und Jesus zugetraut, dass er helfen kann. Und das ehrt Jesus, das ist dann eben doch Lobpreis. Jesus ist der Messias, der versprochene Retter. Und seine Mission war schon immer, das Verlorene zu suchen und zu retten. Wir haben diesen wunderbaren Bibelvers im Foyer hängen, wer da nochmal drauf schauen will. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht immer wieder zurufen, Herr, hilf mir in meiner Not. Und dabei vertrauen, dass er richtig helfen wird, so wie es gut ist. Jesus ist der Messias und der König und ist nicht nur einfach so pauschal irgendwie Jesus der Messias, sondern er möchte es ganz persönlich für jeden von uns sein. Und egal in welcher Verfassung, ob wir mehr so der Romulus sind oder die Rahel oder der Lukas oder vielleicht sogar der Franz, Jesus kann mit jedem gut umgehen. Er weiß, was jeder braucht. Jesus erfüllt vielleicht nicht immer ganz klar unsere Erwartungen, die wir an ihn haben. Aber ich glaube, dass schlussendlich er jede Erwartung übersteigen wird. Spätestens in der Ewigkeit. Ich glaube, da werden wir nicht mehr sagen, Mensch, hätte ich mal da mal das noch machen können. Oder mein Gebet so erfüllen können. Gott weiß, was für uns gut ist. Und nichtsdestotrotz dürfen wir kommen, so wie wir sind, und ihm bitten und vertrauen, dass er eingreift. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Messias bist. Herr, du bist der Gesalbte. Was bedeutet Messias? Du bist der gesalbte König, Herr. Und nicht nur über die Juden, sondern über jeden, der an dich glaubt. und du bist auch unser König, Herr. Und ich danke dir, dass du regierst. Und wir möchten, dass du in unserem Leben regierst. Und du bist ein guter König, der sich kümmert. Und wir sind nicht nur deine Untertanen, sondern wir sind deine Kinder. Und ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir zu dir kommen mit Erwartungen. Dass du es liebst, wenn wir kommen zu dir in dem Vertrauen, dass du Großes bewirken kannst und verändern kannst. Und wir wollen dir immer wieder vertrauen. Herr, da wo wir, ja, wo Dinge sich nicht von einem Tag auf den anderen verändern und wo Dinge vielleicht manchmal lange dauern, ein langer Weg sind. Wir wollen dir vertrauen und nicht aufgeben zu beten. Herr, wir wollen im Gespräch mit dir bleiben und Beziehung mit dir leben. Jeden Tag neu. Und ich segne uns darin. Amen.